Save the date! Deal Sourcing 2025 am 16. September in Oberursel vor den Toren Frankfurts. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft rund 1000 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de. What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frien.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, bei What's up, Corporate Finance. Ich bin Bastian Frien und ich bin heute euer Gastgeber. Wie funktioniert der Beteiligungsmarkt für Sondersituationen? Darüber wollen wir heute sprechen und dafür habe ich einen Gast eingeladen, der genau das tut. Er investiert in Restrukturierungsfälle. Das macht er schon eine ganze Weile, aber noch nicht sein gesamtes Berufsleben lang. Zuvor hat Henning Eschweiler das Restrukturierungsgeschäft von der Pike auf gelernt und zwar bei einer der besten Adressen, nämlich bei Strukturmanagement Partner. Dann ist er auf die Käuferseite gewechselt und arbeitete 5 Jahre lang bei dem Turnaround-Investor Nimbus. Und seit 3 Jahren ist er nun Vorstand bei BlueCap und verantwortet dort als COO das Beteiligungsmanagement und auch das Thema Nachhaltigkeit. Ja, schön, dass du mit dabei bist, Henning.
Ja, Bastian, vielen herzlichen Dank, dass wir sprechen können heute.
Freue ich mich auch drauf. Erzähl mal zum Anfang, du hast deine Karriere mit Restrukturierung begonnen und bist dem Geschäft treu geblieben. Was fasziniert dich daran so?
Ich habe angefangen und habe Maschinenbau studiert und habe dann im Maschinenbaustudium gelernt, wie spannend eigentlich leistungswirtschaftliche Zusammenhänge in Unternehmen sein können. Und ich habe auch gelernt, dass es vielleicht nicht ausreicht, Ingenieur zu sein, sondern dass man vielleicht auch bei G&V, Bilanz und Cashflow nicht ganz unbehelligt sein sollte. Ich habe dann parallel Betriebswirtschaftslehre studiert und fand damals den Slogan von Strukturmanagement Partner ganz spannend, die Restrukturierung als den betriebswirtschaftlichen Zehnkampf beschrieben haben. Und es ist tatsächlich so, wenn es irgendwo wirklich um was geht, dann stellt sich nicht mehr die Frage, warum brauche ich Beratung, sondern dann kann ich mich voll auf das Ergebnis konzentrieren und kann mich voll darauf konzentrieren, was wirklich in der Transformation oder Restrukturierung eines Unternehmens als Ganzes den Unterschied macht. Und das hat mir in der Theorie viel Spaß gemacht. Das hat mir im praktischen Erlernen bei Strukturmanagementpartner viel Spaß gemacht. Und das macht mir aus der Perspektive des Investors immer noch wahnsinnig viel Spaß. Und ich glaube, wir haben in der Vergangenheit auch ein paar gute Stories abgeliefert, so dass ich mich ja mit dem gleichen Enthusiasmus auch auf die Zukunft freue.
Ja, das klingt durchaus nachvollziehbar. Dann lass uns mal über dein aktuelles Unternehmen einen Augenblick sprechen. BlueCap hat ja durchaus eine bewegte Geschichte. Nimm uns mal ein bisschen mit auf die strategische Reise.
BlueCap ist eigentlich als Sondersituation Investor gegründet worden. Insofern ist das, was wir heute machen, sehr stark an der eigentlichen DNA des Unternehmens. Die BlueCap verfolgt heute unter der Überschrift Buy, Transform und Sell das klassische Geschäftsmodell, was die Private Equity Landschaft im Bereich der Sondersituationen Investment eint. Was uns, glaube ich, differenziert ist, dass wir auf Grundlage unserer Struktur als börsengelistetes Unternehmen nicht den typischen Zwängen eines Fonds unterliegen und dadurch vielleicht etwas langfristiger, etwas unternehmernäher und vor allen Dingen sehr transparent als Investor auftreten können.
Also ihr nennt euch Beteiligungsgesellschaft, aber wenn ich es recht verstehe, eine Holding, wie es ja auch einige im börsennotierten Umfeld gibt, seid ihr nicht.
Wir sind eine Holdinggesellschaft. Unsere Portfoliounternehmen werden ultimativ von der BlueCap AG gehalten. Aber wenn wir darauf schauen, wie wir unsere Beteiligungsgesellschaften entwickeln, dann agieren wir doch eher wie der typische Private Equity Investor, nämlich dass wir gemeinsam mit den Unternehmen hands-on schauen, wo sind die Werthebel, was können wir identifizieren. Ja, aber da sprechen wir, glaube ich, im weiteren Verlauf des Dialoges noch detaillierter dazu.
Und vor allen Dingen wollt ihr sie aber hinten raus auch wieder loswerden, ne?
Absolut. Wir sind in gewisser Weise auch darauf angewiesen, unsere Unternehmen wieder sehr gut verkaufen zu können. denn wir investieren von der eigenen Bilanz. Wir haben also keine regelmäßigen Fundraising-Runden oder geplante Kapitalerhöhungen, sondern wir investieren vom eigenen Balance Sheet. Das heißt, um investitionsfähig zu sein, muss vorher auch der erfolgreiche Verkauf stehen. Und dementsprechend ist uns ganz besonders wichtig, bei der Auswahl unserer Targets das Thema Exit Readiness sehr frühzeitig zu priorisieren und auch eine nachhaltige Transformation zu machen, die uns eben auch die Reputation verleiht, werthaltige Assets nach Transformation von der Blue Cap kaufen zu können.
Ihr geht in schwierige Situationen. Kann man das auch mit einer Minderheitsbeteiligung machen?
Nein. Für uns ist ganz wichtig, dass wir in unseren Situationen die Möglichkeit haben, entscheiden zu können. Ja, Turnaround bedeutet schnelle Entscheidung, konsequente Umsetzung. Und das geht nur, wenn ich es auch aus einer dominierten Gesellschafterrolle heraus machen kann.
Ja, da sprechen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber. Ich wüsste vorher gerne noch mal ein bisschen was über eure Börsennotierung. Warum habt ihr die?
Das ist eine Frage, die wir eigentlich mit unserem Gründer besprechen müssten. Ich kann dir das nicht aus eigener Erinnerung sagen. Aber die Börsennotierung bringt natürlich gewisse Vorteile mit sich. Ich hatte eingangs schon gesagt, wir unterliegen nicht den typischen Beschränkungen in unserem Investmentkorridor, die häufig in der Fund-Dokumentation unterlegt ist. Wir unterliegen auch nicht den zeitlichen Limitierungen. Deswegen leben wir das, was wir den Best-Owner-Ansatz nennen. Wir halten ein Unternehmen so lange, wie wir glauben, dass wir mit unserem Kompetenzprofil das Unternehmen weiterentwickeln können. Denn natürlich gibt es immer einen Plan, aber es gibt kaum eine Realität, die zu dem Plan passt. Und diese Freiheitsgrade, die schöpfen wir bestmöglich aus, um unseren Wertbeitrag zur Performance-Steigerung des Unternehmens wirklich maximieren zu können. Und gleichzeitig geht mit unserer Börsennotierung natürlich ein großes Maß an Transparenz einher. Wir erfüllen viele Anforderungen, die in unserem Marktsegment noch gar nicht erforderlich wären und versuchen das natürlich vertrauensbildend im Turnaround-Kontext auch zu nutzen als glaubwürdiger Sparringspartner, gerade wenn es um das Thema Altersnachfolgen geht, wenn es um das Thema Konzern-Carve-Outs geht, glauben wir, dass wir hier mit unserer Struktur eine sehr hohe Glaubwürdigkeit mitbringen, die dann vielleicht den Unterschied machen kann.
Auf der anderen Seite scheint mir, dass Private Equity die damit einhergehende Intransparenz mitunter durchaus auch schätzt.
Ja, wir haben uns bewusst für einen anderen Weg entschieden.
Ja. Gibt es da börsennotierte Vorbilder? Es gibt ja ein paar Beteiligungsgesellschaften. Nehmen wir mal Aurelius, Mutares, DBAG. Gibt es da welche, denen ihr nacheifert oder seht ihr euch eher als Vorreiter?
Wir sehen uns in erster Linie als Blue Cap AG. Ich glaube, was schwierig ist, wir werden natürlich mit den Peers in einen Topf geworfen. Und das ist auch erstmal berechtigt, weil uns eint die Börsennotierung. Aber wenn man sich jedes Unternehmen für sich genommen anschaut, dann gibt es, glaube ich, ein sehr klares Profil und auch eine sehr deutliche Nische, die alle genannten Spieler für sich meiner Wahrnehmung nach auch sehr erfolgreich bespielen. Wir konzentrieren uns auf Unternehmen, die in der Größenordnung bis 200 Millionen Umsatz liegen. Wir konzentrieren uns auf Situationen, die schwierig sind. Das bedeutet immer auch eine Ergebniskrise. Selten hat ein Zielunternehmen mehr als 5% EBITDA, wenn wir einsteigen. Oft sind die Krisensituationen aber auch flankiert durch eine Nachfolgeherausforderung, durch einen Konzern-Carve-Out, durch vielleicht eine dringend notwendige Bereinigung im Angebotsportfolio. Und das bedeutet, Situationen, in denen wir einsteigen, sind vielleicht nicht auf den ersten Blick klar, wie am Ende das Zielbild ausschauen wird.
Könnt ihr euch vorstellen, auch aus der Insolvenz herauszukaufen?
Ja, das ist nicht die präferierte Situation, aber es ist aus anderen Gründen nicht die präferierte Situation. Ein Unternehmen, was in der Insolvenz ist, hat meistens eine lange Leidensperiode vor der Pflicht zur Antragstellung hinter sich und das macht etwas mit dem Unternehmen. Das macht etwas mit der Belegschaft, das macht etwas mit Kunden und Lieferanten und man muss sehr viel ein Gespür entwickeln, welchen Schaden das Unternehmen eigentlich erfahren hat und welches Risiko man dann im Neustart eingeht, wenn man ein solches Unternehmen erwirbt. Aber wir haben in unserem Portfolio sehr erfolgreiche Geschichten, die aus der Insolvenz heraus erworben worden sind. Und wenn wir uns die Landschaft draußen anschauen und die Insolvenzfälle draußen anschauen, wäre es fahrlässig, nicht auch dorthin zu schauen, ob attraktive Opportunitäten für uns warten.
Zahlt ihr denn in der Regel noch eine ordentliche Summe Geld oder sind die Unternehmen typischerweise schon so runtergerockt, dass sie eigentlich keinen wirklichen Wert mehr haben, bevor ihr zuschlagt?
Für uns ist es wichtig, dass das Unternehmen einen gesunden Kern hat. Und wenn ich einen gesunden Kern habe, dann geht das meistens auch mit einem positiven Kaufpreis einher. Und wir haben eine klare Präferenz dafür, auch deutlich positive Kaufpreise zu zahlen für Assets, die natürlich Restrukturierungsbedarf mitbringen, aber die einen gesunden Kern haben, die ein nachhaltiges Geschäftsmodell haben, die also nicht in die Klasse der Sunset Assets fallen, die wir zunächst restrukturieren können und die wir dann auch über die Restrukturierung hinaus im Rahmen unseres Kompetenzprofils zu wirklich schönen Unternehmen weiterentwickeln können, die dann typischerweise aus der Ecke der strategischen Käufer auch auf großes Interesse treffen.
Die Unternehmen kann man oft nicht nur mit Management, Kraft und Erfahrung allein wieder zurück auf die Straße bringen, sondern oft braucht es ja auch einfach substanziell Geld. Nehmt ihr das auch in die Hand oder würdet ihr von solchen Fällen die Finger lassen?
Nein, das tun wir auch. Also am Ende machen wir, wie jeder vergleichbare Investor, wir machen unser Modell. Und auch im Beteiligungsgeschäft gilt, der große Teil der Risikoabsicherung liegt im Einkauf. Also wir schauen uns das sehr genau an. Und wir wissen auch aus den vielen Jahren, wo wir dieses Geschäft schon machen, es ist unwahrscheinlich, dass ich nach einer Transaktion sofort einen Sales Boost sehe, sondern oft habe ich noch die ein oder andere Überraschung und damit rechnen wir auch. Ja, das kalkulieren wir ein und wir machen nur Transaktionen, wo wir davon überzeugt sind, dass wir etwas vom Geschäft verstehen, dass wir einen gesunden Kern identifiziert haben und dass wir eben auch genug Firing Power in der Transaktion mitbringen, diesen Transformationsprozess auch bis zum Ende durchführen zu können.
Okay, dann lass uns doch mal gerne ein bisschen über den aktuellen Markt sprechen. Ich glaube, wir sind uns einig und hören das auch aus allen Ecken des Marktes, dass die Zahl der Unternehmen, denen es schlecht geht, zunimmt. So. Bedeutet das für euch auch eine Zunahme an attraktiven Dealflow?
Es bedeutet erstmal, dass wir einen guten Dealflow haben. Wir sehen unwahrscheinlich viele Themen. Wir sehen aber auch im Markt eine klare Zweiklassengesellschaft. Es gibt Unternehmen, in der Vergangenheit ist der Begriff der Zombie Companies durch die Szene gewabert. Ich glaube, die Zombie Companies, die es noch gab, die sind mittlerweile überwiegend beim Insolvenzverwalter gelandet. Und das sind auch Unternehmen, die wirklich mit großen Fragezeichen behaftet sind, ob sie nach einer erfolgreichen Strukturierung, so das überhaupt möglich wäre, am Standort Deutschland überhaupt noch eine Zukunft haben können. Ich denke insbesondere an sehr kleine Automobilzulieferbetriebe, die im Bereich der konventionellen Antriebe angesiedelt sind. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Geschäft. Und davon hat es insbesondere in der ersten Jahreshälfte viele Themen gegeben. Auf der anderen Seite sehen wir die Unternehmen, die spannend sind, aus unserer Perspektive, weil sie genau diesen gesunden Kern mitbringen. Und das sind Unternehmen, die in der Vergangenheit viele Krisen aus eigener Kraft gemeistert haben, wo die Multikrisen jetzt vielleicht im Zusammenhang mit einer Altersnachfolge stehen, wo die Multikrisen im Zusammenhang stehen mit einer Refinanzierung, wo Finanzierungspartner vielleicht die Geduld verlieren. Und das sind genau die Situationen, wo wir helfen können mit unserem Kompetenzprofil, auch in schwierigen Rahmenbedingungen Ertragssteigerung für Unternehmen zu erreichen und das nötige Eigenkapital mitbringen, um Erleichterungen auf dem Balance Sheet hinzubekommen. Das sind die Themen, die für uns spannend sind. Hier sehen wir aber auch einen großen Wettbewerb. Also du kannst fast sagen, es gibt eine Art adverse Selektion. Ja, in dem Augenblick, wo da nicht Automotive draufsteht, ist auch der Wettbewerb auf den Targets extrem hoch. Und jetzt kommen wir zurück zu meiner Antwort auf deine Frage von vorhin. Natürlich ist Risikomanagement wesentlich in der Bewertung verankert, sodass man hier genau anschauen muss, ist das Target nur, weil es noch den gesunden Kern hat und nicht Automotive ist, tatsächlich so wertvoll, wie der Wettbewerb es einwertet.
Ja. Ja, und vor allen Dingen an erster Stelle ja vielleicht auch mal der Verkäufer. Also bei den Unternehmen, die du beschreibst, hätte ich zumindest die Erwartung, dass du oft auf Unternehmer triffst, die sich noch nicht eingestanden haben, dass die Unternehmensprobleme tatsächlich substanziell sind und der Unternehmenswert darum vielleicht deutlich niedriger, als das irgendwann mal ein M&A-Berater vor 2 Jahren suggeriert hat.
Ja, das ist richtig. Also die Fälle gibt es auch. Die hatte ich in meiner Fallunterscheidung jetzt gar nicht separat betrachtet, sondern typischerweise ist es so, wenn eine Transaktion im Sondersituationenumfeld auf den Markt kommt, dann ist das oft nicht ganz freiwillig, sondern dann ist es so, dass Kunden oder Finanzierungspartner oder vielleicht einzelne Stimmen im Gesellschafterkreis sehr laut werden und sagen, also wir machen dir keine Vorgaben, wie es nach vorne weitergehen soll, aber du musst jetzt was ändern. Das heißt, diese totale Freiwilligkeit, die ist im Bereich Special Situations meistens nicht mehr gegeben. Aber du hast absolut recht. Dort, wo der Unternehmer aus freien Stücken heraus sagt, ich habe jetzt so viele Herausforderungen gemeistert und ich bin irgendwie mit einem blauen Auge durchgekommen, aber jetzt reicht es mir. In solchen Situationen hast du natürlich unter Umständen ein gewisses Delta, was die Preiserwartung angeht. Aber ich würde auch hier sagen, dass es gute Möglichkeiten gibt, das zu brücken. Ja, und auch hier haben wir wieder vielleicht strukturell einen Vorteil, dass wir auch die Vielfalt an Post-Closing-Vergütungsstrukturen komplett ausschöpfen können. Und wenn man eine vertrauensvolle Basis findet, wie dann so eine Übernahme des Unternehmens ausschauen kann, dann findet man wahrscheinlich auch auf der Seite der Bewertung und der Kaufpreisstrukturierung einen Weg, der die Interessen des Investors und unser Risikomanagement fair balanciert mit den Erwartungen des Verkäufers.
Für wen ist der Preis denn wichtiger? Für den Unternehmer oder für den Konzern, der verkauft?
Für den Konzern ist es oft wichtig, dass das Asset in gute Hände übergeben wird. Die Konzerne, die sich mit Carve-out-Gedanken schlagen, sind typischerweise in vollem Umfang handlungsfähig und trennen sich aus einer gewissen strategischen Fokussierung von Assets und die möchten einfach nicht, dass ihre eigenen Ressourcen defokussiert werden durch die Tatsache, dass man dieses nicht mehr als strategisch klassifizierte Asset länger behält. Hier geht es darum, für die Belegschaft, von der man sich dann im Rahmen eines solches Carve-outs trennt, eine gute Zukunftsperspektive zu bieten. Und es geht auch darum, einen Käufer zu finden, der eine gute Reputation mitbringt und ich nicht befürchten muss, innerhalb weniger Monate nach einer solchen Transaktion schlechte Presse zu haben oder zu sehen, dass das Asset ausgenommen wurde, dass eine Insolvenzzeit nahe droht. Ja, da gibt es Nachhaftungszeiten, die beachtet werden müssen. Also hier ist klar das Fortführungskonzept und die Reputation des Käufers entscheidend. Beim Verkauf von einem Familienunternehmer liegt es sehr stark in der individuellen Erwartungshaltung. Da gibt es, glaube ich, keine allgemeingültige Antwort, aber ich würde sagen, in den beiden Verkäuferklassen ist das Thema Kaufpreis hier relevanter.
Du hast gesagt, wenn Unternehmen auf den Markt kommen, die euch interessieren, dann gibt es in der Regel da auch einen ordentlichen Wettbewerb. Sind das immer andere Finanzinvestoren oder seht ihr auch Strategen tatsächlich für diese schwierigeren Assets als Wettbewerb?
Na, wir sehen bei den schwierigen Assets, die spannend sind, die diese Kriterien erfüllen, einen echten Bedarf zu bedienen, zukunftsfähig zu sein, sehen wir hohes strategisches Interesse. Und ich kann ganz offen sagen, die Themen, die wir im laufenden Jahr nicht gewinnen konnten, haben wir durch die Bank verloren an strategische Interessenten. Weil ein Stratege natürlich ganz anders draufschaut, ganz andere Möglichkeiten hat, Synergien einzuwerten, ganz anderes Risikoprofil hat und natürlich auch eine andere Erwartung hat an die Verzinsung seines Investments. Und das ist etwas, was in meiner persönlichen Wahrnehmung neu ist. So viel strategisches Interesse für Unternehmen, die wirklich noch in einer schwierigen Situation sind, teilweise sogar strategisches Interesse im Wettbewerb in der Insolvenz, habe ich in meiner Erinnerung so intensiv in der Vergangenheit nicht gesehen.
Ja, das ist ja tatsächlich interessant. Wie sieht's denn mit, ja, ich nenne sie mal Glücksrittern aus? Also mal, wenn wir im Weißbereich unterwegs sind, dann sind die Unternehmen so teuer, Da musst du tatsächlich ein Stratege sein mit einer tiefen Tasche oder du bist ein Finanzinvestor mit einem ordentlichen Fonds. Im Restrukturierungsbereich kommst du an die Unternehmen ziemlich billig ran und ihr macht den wesentlichen Unterschied im Wert dann später über die operative Phase aus. Das kann Leute anziehen, die sich Restrukturierung zutrauen, ohne dass sie vielleicht im klassischen Sinne als Finanzinvestor unterwegs sind. Seht ihr die auch?
Wir sehen die tatsächlich wenig im Wettbewerb, denn ich hatte eingangs gesagt, wir zahlen gerne faire Kaufpreise für ein Unternehmen, was eine gesunde Asset-Base mitbringt, was im Kern ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell mitbringt. Und die Glücksritter, wie du sie genannt hast, haben umgekehrt meistens eine sehr klare Fokussierung darauf, eben keine Kaufpreise zu bezahlen, sodass uns in Wirklichkeit wahrscheinlich nur wenige Millionen Euro bei der Bewertung trennen, aber das vom Investmentansatz doch ein relativ breiter Graben ist. Das bedeutet nicht, dass nicht auch ein Investor, der typischerweise ohne Kaufpreis oder nur mit negativem Kaufpreis bei einem Asset, was in sein Portfolio passt, mal mit uns im Wettbewerb stehen kann. Und das bedeutet auch nicht, dass wir uns nicht Opportunitäten anschauen, die einfach keinen positiven Kaufpreis mehr rechtfertigen, die aber trotzdem entsprechend unserer Kriterien interessant sein können. Und deswegen bitte der Antwort gar keine Wertung entnehmen. Aber es sind, obwohl es nur ein kleines Bewertungsdelta in absoluten Maßstäben ist, ist es doch ein strategisches Gap, das dazu führt, dass wir die von dir angesprochenen Investoren sehr selten im Wettbewerb sehen.
Dann gib mir doch mal eine Idee, wie viele Unternehmen im Monat seht ihr? Wie viele prüft ihr auch ein bisschen eingehender? Und woher kommt der Dealflow?
Ich fange von hinten an. Der Dealflow kommt überwiegend über die typischen Quellen. Es gibt eine ganze Reihe guter M&A-Advisor, die in solchen Sondersituationen engagiert werden und die wissen, was zu uns passen könnte und die uns mit den entsprechenden Opportunitäten versorgen. Natürlich ist uns wichtig, hier alles zu sehen, was potenziell zu uns passen könnte. Aber spannender ist natürlich der proprietäre Dealflow, Themen früher zu sehen, bevor sie beim M&A-Advisor landen. Vielleicht aus einer Unternehmenssituation heraus frühzeitig eingebunden zu werden, von den Rechtsberatern des verkaufenden Managementteams, von dem Restrukturierungsberater, vom CRO. Das ist die zweite Säule unseres Dealflows, die relativ, aber natürlich deutlich weniger stark ist. Und der dritte Punkt, und da wären wir gerne nach vorne noch sichtbarer und daran arbeiten wir, dass wir frühzeitig auch Sparringspartner sind für Unternehmerfamilien, die sich eben dieser Herausforderung aus Nachfolge einerseits, schwieriger Unternehmensphase andererseits ausgesetzt sehen, wo es vielleicht unter den Kindern ganz engagierte zukünftige Geschäftsführer geben kann, die Spaß am Kern des Geschäftes haben, die den Markt verstehen, die Vertrieb können, aber die einfach einen Sparringspartner brauchen unter diesen Multikrisenrahmenbedingungen so sicher und resilient durchzusegeln, wie das eben ein Private Equity Investor, der die Situation kennt, kann. Mit einem Fokus auf.
Also das kann ich verstehen als strategischen Ansatz, aber wenn du das machen willst, musst du dann nicht bereit sein, zumindest im ersten Schritt auch mal in eine Minderheit zu gehen, wenn du wirklich so früh ans Unternehmen herankommen möchtest?
Ich glaube, dass es hier eine Nische gibt, wo klar ist, dass mit einer Minderheit keine Lösung mit einem Sondersituation-Investor zu finden ist, sondern die Überschrift muss schon klar sein, da ist ein gesunder Kern, aber den müssen wir erstmal wieder freilegen, so dass wir in solchen Situationen auch nur mehrheitlich und dominierend mehrheitlich in eine Zusammenarbeit starten würden. Aber du hast danach natürlich gestalterische Möglichkeiten, wenn der Job erledigt ist, auch die Beteiligungsverhältnisse wieder anzupassen, so dass vielleicht für den Unternehmer die Zukunftsfähigkeit des Familienunternehmens abgesichert ist und für uns als Investor trotzdem auch unsere Erwartung an die Verzinsung unseres Engagements erreicht wird.
Ist das eine schöne Geschichte oder habt ihr das schon mal gemacht?
Das halte ich persönlich für eine schöne Geschichte. Wir haben sehr fortgeschrittene Gespräche in so einem Kontext, im vergangenen Jahr führen dürfen, die am Ende dann doch nicht über die Ziellinie gegangen sind. Und ich möchte auch klar sagen, das sind vielleicht mit Blick auf die Themen, die wir uns anschauen, sind das vielleicht 3-5% des Dealflows, die in diese Schublade gehören. Mir ist es trotzdem wichtig, das herauszuarbeiten, weil das, glaube ich, Ausweis der Flexibilität ist, die wir als Investor und aus unserer Struktur heraus bieten können.
Ja, okay, verstehe ich. Flexibilität braucht ihr auch, wenn ihr dann tatsächlich das Unternehmen übernommen habt und versucht, diesen Kern wieder freizulegen, wie du es, glaube ich, vorhin gesagt hast. Ich habe gesehen, auf deinem LinkedIn-Profil nennst du dich Value Creator in PE. Also das beschreibt ja, glaube ich, schon mal ganz gut, worum es da eigentlich geht. Nimm uns mal ein bisschen in die Portfoliounternehmen rein. Wenn ihr eingestiegen seid, was sind die ersten Schritte? Sind die immer gleich? Folgen die einem Schema? Oder ist es an der Stelle dann auch schon individuell?
Ich würde sagen, die ersten 100 Tage, die folgen immer demselben Schema. Kern vom Kern unserer Arbeit ist, Werterzeuger und Wertvernichter zu identifizieren. Also es startet zuerst mit einer Analyse des Portfolios im Ist. Und Restrukturierung bedeutet in vielen Aspekten erstmal Nein sagen und weglassen. Deswegen starten wir auch nie mit einem sehr wachstumsambitionierten Plan in ein solches Projekt, sondern es geht immer darum, den Status quo zu stabilisieren und das Unternehmen von einer mutmaßlichen Verlustsituation wieder in einen gesunden Cashflow-Korridor zu bringen und in eine Mindestprofitabilität zu führen, die dann irgendwo wahrscheinlich im Bereich 5-6% EBITDA als erstem Haltepunkt führen soll. Und bis das erreicht wird, sind auch sämtliche anderen Themen, strategische Optionen, Ideen, die man vielleicht im Businessplan formuliert hat, das Unternehmen Beyond Turnaround weiterzuentwickeln, erstmal geparkt. Wenn das erreicht ist, dann kehrt im Unternehmen auch wieder eine gewisse Ruhe ein, sich nicht nur auf das Tagesgeschäft, sondern auch auf den Blick nach vorne zu konzentrieren. Und auch als Investor brauchst du typischerweise diese Zeit von 6 Monaten, 9 Monaten, um ein Gefühl für die handelnden Personen zu bekommen, um ein Gefühl fürs Geschäftsmodell zu bekommen, für Geschäftsdynamiken zu bekommen, so dass das eine parallele Lernkurve ist, die uns auch als Investor sehr gut tut und wo wir gut daran tun, einfach mal zuzuschauen und zuzuhören und uns wirklich auf unser klassisches Handwerkszeug zu konzentrieren. Aber natürlich startet man mit einem Zielbild und das verproben wir das erste Mal nach ungefähr 6 Monaten. Gemeinsam mit dem Management. Typischerweise hast du 1-2 Ankerpunkte im Management, mit denen du diese Reise beginnst, die du vielleicht während der Due Diligence schon identifiziert hast oder die du von außen mit ins Unternehmen bringen kannst. Und dann stellst du eigentlich 2 Fragen. Und die eine Frage ist, wo kann sich das Unternehmen marktseitig hin entwickeln und haben wir heute das richtige Team dazu? Und was wir nicht machen, wir gehen typischerweise nicht in Linienfunktionen im Unternehmen, sondern die richtigen Leute am richtigen Platz zu haben, ist für uns ganz klar Teil der Wertschöpfung. Wenn wir ein Unternehmen verkaufen, dann möchten wir das mit einem Top-Team verkaufen, was in der Lage ist, die Reise, die wir begonnen haben, auch weiterzugehen.
Das sind aber nicht unbedingt immer die Leute, die ihr zum Zeitpunkt der Investition schon vorgefunden habt.
Nein, absolut nicht. Absolut nicht. Das ist nicht gegeben. Das kann so sein, aber typischerweise hast du irgendeine Form von Veränderung, ja, dass vielleicht insbesondere Leitungspersonen das Unternehmen verlassen. Du findest oft tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der zweiten Ebene, die die Gelegenheit nutzen und neue Impulse mit reinbringen. Und manchmal ist auch frisches Blut erforderlich. Für uns ist immer wichtig, eine Kombination zu haben aus einer PE-erfahrenen Finanzseite, die unsere Art, sehr quantitativ das Unternehmen zu steuern, mitgeht und ins Unternehmen reinträgt und auch übersetzt, ja, die Sprache Private Equity auch in den Mittelstand übersetzt in einer wertschätzenden und wertschöpfenden Art und Weise. Und auf der anderen Seite jemand, der den Markt kennt, der den Wettbewerb kennt, der das Unternehmen strategisch mitentwickeln kann.
Okay, das heißt aber, in der Finanzabteilung gibt's regelmäßig Austausch?
Das würde ich nicht so sagen. Du musst dir anschauen, was du vorfindest.
Okay, lass uns noch mal eine Phase davor anschauen. Du hast die Due Diligence ja schon angesprochen. Was sind denn die Punkte, auf die ihr direkt nach dem Einstieg ganz besonders schaut, weil ihr die Erfahrung gesammelt habt, dass ihr da in der Due Diligence noch nicht alles seht?
Die Antwort darauf ist zweigeteilt. Also ja, du erlebst immer Überraschungen, aber es gibt nicht so diesen einen Sachverhalt, wo du überrascht wirst. Aber was immer passiert, wenn du deinen Cashflow im Griff hast, dann ist das Unternehmen mal mit einer gewissen Basisresilienz ausgestattet. Und das ist das, was Tag 1 passieren muss. Also das Management von Forderungen und Verbindlichkeiten, der Fokus auf Working Capital, auch diesen Mindset mit reinbringen, bewusste Entscheidungen zu treffen, berechtigte Forderungen gegenüber Kunden und Lieferanten durchzusetzen, das Unternehmen professionell kennzahlgetrieben zu führen und einfach aus dem Umsatz, den man dann zu diesem Zeitpunkt hat und der Kostenstruktur, die zu diesem Zeitpunkt noch da ist, trotzdem das bestmögliche Ergebnis rauszuholen. Das ist etwas, auf das wir uns zu Beginn sehr stark konzentrieren und wo die Unternehmen dann am Ende während der gesamten Haltedauer deutlich von profitieren.
Ich glaube, ihr habt auch sowas wie ein Transformationsradar, mit dem ihr messt, wie weit ihr seid im Projekt. Kannst du uns dazu ein bisschen was berichten?
Ja, wir haben letzten Endes ein Toolset, was wir typischerweise in jeder neuen Akquisition applizieren. Ja, wir wollen immer mit Standards starten, um ein Framework geben zu können, um Orientierung geben zu können und um auf Basis der Standards dann den individuellen Ansatz für das jeweilige Unternehmen maßzuschneidern. Und im Transformationsradar haben wir 7 Dimensionen definiert, die letzten Endes alle in die Wertsteigerung des Unternehmens einzahlen. Und da gibt es die Basiselemente und das sind alle die Maßnahmen, die auf Stabilisierung der Bilanz einzahlen und die auf Ertragssteigerung einzahlen. Dann gibt es Elemente, die unter die Überschrift Wachstum fallen. Das ist beispielsweise ein Schwerpunktthema, nachdem die erste Phase, die Stabilisierung des Unternehmens gelungen ist, sich die Karten zu legen, welche Wachstumsziele sind realistisch, was können wir als Investor tun, um das Unternehmen zu befähigen, diese auch zu erreichen. Und dann gibt es Dimensionen, wo wir wissen, dass diese sehr wichtig sind, um über den Turnaround hinaus das Unternehmen positiv weiterzuentwickeln, die aber vielleicht vom Kompetenzprofil nicht ausschließlich in der Blue Cap angelegt sind, sondern wo wir eher in eine koordinative Rolle gehen. Bestes Beispiel im Bestandsportfolio. Wir machen im Augenblick viel unter der Überschrift Technologie, weil wir künstliche Intelligenz in Produktivitätsverbesserungen bei Supportfunktionen in unseren Portfoliounternehmen einbinden. Und wir haben ein ganz tolles IT-Team hier in der AG, was sich um alle IT-bezogenen Themen kümmert. Aber die haben natürlich nicht die Erfahrung aus Hunderten von Projekten in diesem Bereich, um das Anwendungs-Know-how mitzubringen. Und das sind dann Themen, die von unserem IT-Team koordiniert werden, aber gemeinsam mit externen Partnern dann im Portfoliounternehmen angesiedelt werden. Und ein weiteres Thema, was immer sehr individuell ist und wo wir uns dann fallweise auch durch Beratung unterstützen lassen, ist natürlich alles das, was mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun hat, das energetische Profil des Unternehmens zu verstehen, wo es wirklich sinnvoll Technologie, Innovation möglich, um das Nachhaltigkeitsprofil des Unternehmens zu verbessern und damit auch wieder zu einem attraktiveren Target im Exit Case zu machen.
Du sagst, für die Nachhaltigkeit holt ihr euch auch mal Beratung als Unterstützung. Die Restrukturierung selber macht ihr die allein, zusammen mit dem Management natürlich?
Ja, typischerweise ja. Oder lass es mich anders formulieren. Wir haben dafür ein kleines Team hier und wir haben das Kompetenzprofil, die klassischen Restrukturierungsthemen in-house zu machen. Wir würden aber auch nicht davor zurückschrecken, wenn es sinnvoll ist, uns hier mit Interim-Management oder Beratung zu hebeln, um einfach zusätzliche Kapazitäten an Bord zu holen.
Du warst ja nun selber lang genug Berater und wenn ich es richtig einschätze, dann überträgst du das, was du da gelernt hast, jetzt auch auf die Portfoliounternehmen. Das hat bei den Beratern dann irgendwann ja mal ein Ende. So, also wenn der Turnaround geschafft ist, dann ist man als Berater in der Regel raus. Ist, wenn diese Phase erreicht ist, für euch dann auch der Zeitpunkt schon gekommen, um über einen Exit nachzudenken? Oder treibt ihr es noch lieber 2-3 Jahre weiter, erntet noch ein bisschen Früchte und versucht weiter Wert zu maximieren? Wie ist da euer Angang?
Best Owner Approach heißt für uns, dass wir regelmäßig fragen, sind wir eigentlich noch der beste Eigentümer? Und der beste Eigentümer, das ist kein atmosphärisches Kriterium, sondern das ist schlicht und ergreifend die Frage, glauben wir, wenn wir das Unternehmen noch ein Jahr halten, dass wir den Return für unsere Investoren angemessen maximieren können? Oder ist jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt zu veräußern, zu reinvestieren und mit einem neuen Projekt wieder zu starten? Und diese Frage stellen wir uns vom ersten Augenblick an. Was wir methodisch machen, wenn wir ein Unternehmen neu erworben haben, schreiben wir eigentlich unser eigenes Infomemo für einen potenziellen Verkaufsprozess. Wir fokussieren uns also hier stark auf etwas, was wir Exit Readiness nennen. Denn du hast ja oft die Situation, wenn du in den Verkaufsprozess gehst, nimmst du einen M&A-Berater mit an Bord, der dir dann vielleicht auch nochmal die Augen öffnet, welche Pfade du vielleicht hättest austesten können. Und diesen Aha-Effekt, den wollen wir gerne in-house am Start generieren. Und das hat den wunderbaren Nebeneffekt, dass du einen roten Faden hast, gegen den du dich eigentlich regelmäßig verproben kannst. Und ich gebe dir ein Beispiel. Wenn wir überzeugt sind, dass wir mit einem KI-Projekt vielleicht im nicht produktiven Bereich in Overhead-Funktion nochmal einen substanziellen Ergebnishebel erzielen könnten, dann werden wir das tun, weil wir wissen, wir haben die Partner, mit denen wir das realisieren können. Wir wissen, was der Effekt auf den Enterprise Value im Exit wäre und wir haben vor allen Dingen ein Unternehmen, was deutlich moderner, deutlich digitaler aufgestellt ist. Das würden wir tun. Würden wir diese Chance nicht sehen, ja, dann ist der frühe Exit die bessere Variante. Und gleichzeitig hast du eine Situation, um jetzt mal von den Digitalthemen wegzukommen. Der Turnaround ist geschafft. Das Unternehmen ist irgendwie okay, aber du hast drei Standorte, die passen nicht so richtig zusammen. Jetzt wäre es eine offensichtliche Frage, mache ich noch eine Standortkonsolidierung? Kommt da ein Ergebnishub bei rum, der auch wirklich eine additive Verzinsung für unsere Investoren generieren würde? Oder ist das nicht der Fall? Ja, das sind die Fragen, die wir dann stellen und die wir so objektiv wie möglich für uns selber beantworten.
Okay, jetzt haben wir eine ganze Menge darüber gelernt, wie ihr Wert generiert. Am Ende hast du auch angesprochen, müsst ihr auch wieder raus. Vielleicht kannst du uns da auch noch mal ein bisschen aus der Praxis schildern, wie das funktioniert. Ist ja nicht so, dass ihr nicht verkauft hättet in der Vergangenheit. Also Nation ist so ein Fall, von dem ihr euch getrennt habt. Wie ist das vor sich gegangen?
Ich glaube, für den Verkaufsprozess gibt es zwei Themen, die du bewerten musst. Ja, die eine Frage ist dein Unternehmen selber exit-ready? Und ich habe eingangs geschildert, wie wir uns der Exit-Readiness nähern. Und wenn der Tag gekommen ist, setzt du dich hin und schaust, wie würdest du eigentlich als Käufer draufschauen? Wo würdest du vielleicht Red Flags sehen? Gibt es da noch irgendwelche Themen, die wir lösen müssen? Oder bist du eigentlich im Wesentlichen verkaufsfähig? Wenn da ein Haken dran ist, dann fragst du dich, ist es gerade eine gute Zeit, dieses Unternehmen in den Markt zu geben? Also das beste Beispiel, und ich glaube, da spreche ich für viele, die gute Performing Assets im Automobilbereich im Portfolio haben. Du weißt, wenn ich heute mit so einem Asset in den Markt gehe, ich verliere wahrscheinlich 1-2 EBITDA-Turns, weil die Preisbereitschaft einfach nicht da ist. Ja? Das sind also zwei Fragen, die wir uns stellen. Und wenn beide mit einem Go beantwortet sind, dann gehen wir in den Verkaufsprozess, dann wählen wir einen Partner aus, von dem wir glauben, dass er bei den Zielkunden, die wir für dieses Unternehmen sehen würden, also den Zielkäufern, gut vernetzt ist. Und dann starten wir gemeinsam den Prozess. Und Nation ist an der Stelle ein sehr schönes Beispiel, weil wir bei Nation eigentlich unmittelbar nach der abgeschlossenen Restrukturierung in den Verkaufsprozess gegangen sind. Als ich zur BlueCap gekommen bin in 2022, haben wir noch einige Hausaufgaben bei der Nation gehabt, die wir konsequent umgesetzt haben. Und wir haben uns dann bewusst dagegen entschieden, nochmal die 1 oder 2 Jahre zu warten, um das auch in der P&L irgendwo manifestiert zu sehen. Sondern wir hatten das Gefühl, dass nicht nur das Unternehmen fertig ist und nachhaltig gut restrukturiert wurde, sondern dass auch das Interesse im Markt an einem solchen Asset da ist. Und uns ist es dann gelungen, an einen strategischen Erwerber zu verkaufen, der, glaube ich, auch für das Unternehmen Nation das beste neue Zuhause ist, um die Unternehmensgeschichte dort unter neuem Dach fortschreiben zu können.
Ja, das klingt ja, als hätte da wirklich ein Deal funktioniert. Das sehen wir ja leider nicht allzu oft aktuell. Wenn wir mal 12 Monate forward gucken, wie ist deine Markteinschätzung? Bleibt es dabei, dass wir eher einen Einkaufsmarkt haben oder habt ihr auch zunehmend einen Verkaufsmarkt?
Ich glaube, für gute Assets gibt es auch unter den Rahmenbedingungen Käufer. Ja, du musst natürlich berücksichtigen, dass erstmal die Skepsis groß ist, wenn sich potenzielle Erwerber ein Target anschauen. Auf der anderen Seite nur weil vielleicht die Rahmenbedingungen nicht ganz einfach sind und weil es eine ganze Menge Fragezeichen gibt, die ja auch dem geopolitischen Einfluss unterliegen, makroökonomische Effekte mit reinspielen. Also es gibt ja nun wirklich genug Gründe, warum ein Investmentkomitee fragen könnte, seriously, seid ihr sicher, dass das jetzt die richtige Idee ist, ein Unternehmen zu kaufen? Das bedeutet aber auch, dass viele Opportunitäten, die vielleicht in der Vergangenheit weggegangen wären, dass die heute aus diesem Raster rausfallen. Und der Wettbewerb um die Targets, die dann übrig bleiben, die diesen Stresstest in den jeweiligen Investmentkomitees überstehen, für die werden dann auch faire Preise bezahlt und die sind auch verkaufbar. Und ich glaube, die Herausforderung, die du als Verkäufer hast, ist, realistisch einzuschätzen, ob dein Asset marktfähig ist oder nicht. Und das ist uns mit Nischen gut gelungen und ich glaube, dass wir auch in unseren Gremien jeweils einen gesunden Dialog haben, wenn wir aufs Bestandsportfolio schauen, dass wir auch nach vorne hin an der Stelle einen soliden Job machen werden.
Ja, das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort und auch ein ganz persönlicher Ausblick auf die kommenden 12 Monate. Das freut mich. Wir drücken dir natürlich die Daumen, dass ihr gute Geschäfte macht, dass der Markt aber auch anspringt. Ob wir so viele mehr Restrukturierungsfälle brauchen, wie ihr sie gerne sehen würdet, das weiß ich nicht. Aber wenn, ist es gut, dass es Investoren wie euch gibt, die sich dann auch darum kümmern. Vielen Dank fürs Gespräch. Fand ich sehr, sehr erhellend. Darf ich, glaube ich, auch für unsere Zuhörer sagen, denen ich natürlich vielen Dank für das Interesse sage. Wir hören uns bald wieder. Vielen Dank, euer Bastian.
Musik? What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com